Habt ihr euch mal verirrt? Wenn man das irgendwie so eine Weile in eine falsche Richtung fährt oder auch läuft, was auch immer, ja, dann regt man sich vielleicht ein bisschen auf, weil man sagt, ja, keine Ahnung, 10 Liter Sprit umsonst verfahren oder keine Ahnung was, viel Zeit verloren gegangen. Aber ja, man kehrt eben um, ist nicht so schlimm, oder? Wenn man allerdings von seinem Lebensweg umkehren muss, weil man merkt, man ging eigentlich die ganze Zeit in die falsche Richtung mit seinem ganzen Leben, das ist meist ein deutlich schmerzhafterer Prozess, wie irgendwie von der falschen Straße umzukehren. Weil es würde ja heißen, ich habe für eine gewisse Zeit lang immer das Falsche gemacht und somit ist ganz schön viel Falsches zusammengekommen. Und das ist auch eine ganz schön demütigende Erfahrung. Aber trotzdem lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, auch beim Lebensweg. Nach der Einleitung im Buch Ruth, die ich vor Ostern halt gemacht habe, soll es heute um den Rest von Kapitel 1 gehen, nämlich um die Verse 6 bis 22. Und in dem ganzen Abschnitt geht es um Umkehr. Dass einige Leute umkehren, weil sie einfach in eine bestimmte Richtung gelaufen sind und davon jetzt aber umkehren. Ich lese uns nochmal das ganze Kapitel 1 im Buch Ruth. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land, und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem Juda waren sie. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre lang. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon, und die Frau blieb zurück ohne ihren beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrten aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatten im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr: Nein, sondern wir wollen zu dir und deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte: Kehrt um, meine Töchter, wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung, wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen? Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Und sie sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich ausgegangen und leer hat der Herr mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Ich bete nochmal für die Predigt. Vater, wir haben hier eine Geschichte im Alten Testament, die du uns aufgeschrieben hast, um uns nicht nur zu zeigen, was halt damals passiert ist, sondern um uns dich groß zu machen und dein Evangelium. Und da bitte ich dich, Herr, dass du das jetzt heute Morgen machst und durch dein Wort zu uns redest. Wir haben gerade gesungen, was dein Wort alles bewirkt und bitten, dass du das jetzt auch bei uns bewirkst. Großes durch dein Wort. Und dass du uns veränderst hin in das Bild Jesu. Danke dir. Amen. Dieses ganze Kapitel oder zumindest die Verse 6 bis 22 könnte man überschreiben. Gott führt zur Umkehr durch gnädiges Leid und trennt damit die Spreu vom Weizen. Gott führt zur Umkehr durch gnädiges Leid und trennt damit die Spreu vom Weizen. Und geht eigentlich um zwei Dinge. Nämlich, wir schauen uns zuerst die Umkehr dieser drei Frauen an. Das sind die Verse 6 bis 18. Und dann in den restlichen Versen 19 bis 22, da schauen wir die nicht verstandene Gnade an. Also zuerst die Umkehr der drei Frauen und dann die nicht verstandene Gnade. Ich wiederhole aber noch mal ganz kurz, um was es in den ersten fünf Versen ging. Nämlich um die Demütigung Naomis durch ihr selbstverschuldetes Leid. Ich habe ja eigentlich letztes Mal so diese ganze Predigtreihe angefangen, euch ein bisschen so vorzuschwärmen, was wir hier für eine schöne Geschichte eigentlich im Alten Testament haben. Eine Geschichte, die einen wirklich auch zu Tränen rühren kann. Aber dann haben wir gesehen, dass diese Geschichte eigentlich gar nicht so schön losgeht. Und auch jetzt ging sie gar nicht so schön weiter, wie wir gelesen haben. Aber es ist wie beim Evangelium, bei dem Evangelium von unserer Erlösung. Es beginnt auch sehr unschön, nämlich beginnt es darum, uns zu zeigen, wie wir Menschen sind, wie verloren und unwürdig wir sind und was für verdorbene Sünder wir sind, um uns dann dadurch überhaupt erst dieses Geschenk der Erlösung recht aufzuzeigen. Wir haben ja gelesen in diesen ersten fünf Versen, dass Gott die Geschichte dieser Familie von der Naomi und dem Elimelech so gelenkt hat, dass sie uns das Evangelium verdeutlichen soll. Ja, es war ja so, wegen der Hungersnot, da ist diese Familie verarmt und haben Gott dann nicht mehr vertraut, sondern ihr Schicksal selber in die Hand genommen und sind von Bethlehem weg nach Moab gezogen. Ja, also außerhalb des verheißenen Landes sind sie gezogen. Anstatt, dass sie in dieser Glaubensprüfung jetzt auf Gott vertraut hätten, da haben sie einfach ihr Schicksal selber in die Hand genommen, haben nicht mehr auf den Gott vertraut, der eigentlich diese Hungersnot auch gesandt hat, weil das Volk Israel sehr gottlos war und gar nicht mehr nach ihm gefragt hat. Und dann ist der Mann, der Elimelech, ist dort in dem fremden Landes gestorben. Die Söhne haben diese ausländischen Frauen, die Ruth und die Orpa, geheiratet, sind aber auch selber bald gestorben. Und jetzt steht die Naomi als eine alte Witwe allein in einem fremden Land da, ohne Sicherheit und ohne Schutz, nur mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Äußerlich sieht es also gar nicht rosig bei ihr aus, aber auch geistlich ist ihre Gottesbeziehung sehr, sehr eingeschlafen. Ja, sie versteht nicht, versteht Gott nicht, versteht nicht, was Gott mit ihr tut und lebt auch gar nicht mehr so wirklich mit ihm. Ja, natürlich, sie hat an Gott geglaubt, dass es ihn gibt. Das war für sie gar keine Frage. Aber sie hatte einfach nicht mehr geglaubt, dass Gott mit ihr noch was vorhat. Dass Gott auch wirklich eine lebendige Beziehung mit ihr haben möchte. Und sie hatte das auch selber gar nicht. Sie hat ja seine Gemeinde verlassen. Sie hat das Volk Gottes verlassen, weil sie meinte, woanders besser überleben zu können. Außerhalb des Volkes Gottes würde es ihr besser gehen, hat sie gemeint. Außerhalb der Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes und ist deswegen gegangen. Leider fallen auch wir als Christen oft auf solche Lügen von Satan rein. Dass wir denken, wenn irgendwas vorgefallen ist, oder ja, vielleicht dann auch in irgendeine Sünde gefallen sind oder irgendwas. Ja, ich gehe lieber mal irgendwo anders hin, mal abschalten, raus aus der Gemeinde, irgendwas. Aber das ist eine Lüge. Bei ihr hat es das Ganze nur schlimmer gemacht. Und die ganze Lektion, die uns das auch zeigen will, diese ersten Verse ist, verlasse niemals Bethlehem. Beziehungsweise übertragen, verlasse niemals den, der aus Bethlehem kam, als Erlöser dieser Welt. Ja, geh da absolut keine Kompromisse ein, auch wenn es hart ist, auszuharren, in schwierigen Situationen, im Leben und in der Gemeinde, was auch immer. Verlass niemals den Ort, an dem Gottes Segen ist. Naomi und ihre Familie haben es trotzdem getan. Und diese ersten Verse, die beschreiben uns dann diese verzweifelte Lage von ihr als Folge davon, wie es ihr jetzt dadurch erging. Und das ist ein Bild für unsere verzweifelte Lage als unwürdige Sünder, wie wir vor Gott stehen. Und trotzdem, Gott hat der Naomi viel Gnade erwiesen. Obwohl sie es ja eigentlich selber verschuldet hatte alles, hat er ihr Gnade erwiesen und hat sie zur Umkehr bewegt. Er hat es geschenkt, dass sie jetzt zurückkehrt. Diese Erziehungsmaßnahme, die war sehr hart für die Naomi. Und diese Erziehungsmaßnahme von Gott hat der Naomi ihren Mann gekostet und ihre beiden Söhne. Ich sage mal so, eigentlich alles, was sie hatte, inklusive ihre ganzen Sicherheit damals, als arme Witwe, ohne irgendwie eine Witwenrente. Letztlich hat diese Erziehungsmaßnahme sie alles gekostet, weil sie von Gott weggegangen war. Und deswegen, stell dich wirklich nicht gegen Gottes gute Erziehung, dass es nicht so hart auf hart kommen muss. Gott führt seine Kinder zurück. Aber je länger wir davon, ja, uns dagegen wehren auch, desto härter wird es auch, zurückzukommen. Oder desto härtere Maßnahmen braucht es auch. Deswegen stell dich da niemals gegen Gottes gute Erziehung. Er meint es wirklich nur gut mit seinen Kindern. Das so als Wiederholung vom letzten Mal. Jetzt lasst uns diesen ersten Abschnitt anschauen, nämlich die Umkehr der drei Frauen. Es geht ja los in Vers 6, dass es heißt, und sie machte, also sie, die Naomi, machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Naomi, die macht sich jetzt auf, weil sie gehört hat, dass Gott seinem abtrünnigen Volk wieder gnädig war, die Hungersnot beendet hat. Und ihre beiden Schwiegertöchter, die Ruth und die Orpa, die kommen mit. Die gehen einfach mit ihr mit, würden mit ihr in ein fremdes Land gehen. Ja, sie kehren also um von dem Land in das Land Israel. Und diese Umkehr, das ist so das Leitwort in Kapitel 1. Jedes dieser vier Kapitel im Buch Ruth hat so ein Leitwort. Ja, und das Leitwort im ersten Kapitel ist Umkehr. Das kommt 12-mal in diesem ganzen Text vor. Ja, 6-mal gehen sie weg von Moab und 6-mal gehen sie hin nach Israel oder nach Bethlehem. Also diese Umkehr ist dieses Leitwort. Und dann schauen wir uns mal an, wie diese drei Frauen, sagen wir mal, was für verschiedene Umkehrungen in ihrem Leben die hatten. Wir werden nämlich einmal sehen, eine von diesen Frauen, sie tut Buße. Die andere wendet sich ab und die dritte bekehrt sich. Also wir haben eine Buße, eine Abwendung und eine Bekehrung. Drei Umkehrungen, die wir hier sehen. Starten wir mit der Naomi. Sie wird uns hier so als ein Bild dargestellt, wie als für eine gläubige Frau, die auf Abwege gekehrt, auf Abwegen war und jetzt aber Buße davon tut, die umkehrt von ihren falschen Wegen. Dafür steht die Naomi. Wegen ihrem selbstverschuldeten Leid heißt es ja von ihr in Vers 5, dass sie allein zurückblieb, ja, oder dass sie übrig blieb. Ja, sie blieb zurück ohne ihren Mann, oder sie blieb übrig ohne ihren Mann und ihre Söhne. Dieses Wort für zurückbleiben, übrig bleiben, das wird später bei den Propheten öfters mal verwendet für diesen gläubigen Überrest im Volk Israel, den Gott vor dem Abfall bewahrt hat. Oder den Gott immer wieder auch zur Umkehr führt. Das sind so die übrig gebliebenen im Volk Gottes, wie die Naomi hier, die für den heiligen Überrest der Gläubigen im Volk Israel steht. Denn wie Gott verspricht, dass er diesen Überrest bewahren wird, der Buße tut von seinen Sünden, so sehen wir es auch hier bei der Naomi. Sie tut Buße, sie kehrt zurück, sie kehrt um, wie es dann in Vers 6 heißt. Und es ist im Alten Testament öfters dieses Wort für Umkehr zu Gott. Aber wenn man sich jetzt so ihre Haltung anschaut, wie sie denn jetzt umkehrt, dann scheint es irgendwie gar nicht so sehr viel mit einer wirklich glaubhaften Buße zu tun zu haben. Es scheint eher so eine Rückkehr ohne Vertrauen auf Gott zu sein. Ja, weil sie eben total verzweifelt war und gar nicht wusste, wo sie jetzt hin sollte. Und ja, die Naomi, sie ist uns absolut kein leuchtendes Vorbild hier. Ja, also an ihr müssen wir uns da wirklich kein Vorbild nehmen. Weiß ich, dass sie jetzt ihre Schuld vor Gott eingesehen hätte und gesagt hätte, oh Herr, ich habe gesündigt, aber bitte vergib mir und so weiter. Das sehen wir alles bei ihr nicht. Aber wir werden sehen, dass Gott sie Schritt für Schritt dahin bringt, dass sie seine Gnade und seine Erziehung in all dem Leid, das ihr passiert ist, immer mehr sehen wird. Und ein Trost kann uns die Naomi darin aber auch sein, weil es ja auch uns so gehen kann, dass wir in gewissen Dingen die Schuld bei Gott, die wir vor Gott haben, gar nicht sehen. Und trotzdem sehen wir dann aber hier, dass Gott seine Kinder hält und auch davon immer wieder auch umkehren lässt, indem er uns immer wieder unsere Schuld auch zeigt und in seiner Liebe uns verändert. Somit kann die Naomi, auch wenn sie wirklich kein leuchtendes Vorbild ist, uns zum Trost werden. Sagen wir so, wenn es auch bei uns mal so schlimm ist wie bei ihr, dass wir eher nur aus Verzweiflung zurückkehren, ohne Vertrauen zu Gott. Und Gott wirkt trotzdem und hält sie in seiner Gnade. Ich hoffe, das dann auch durch die Predigt so, dass genau das passiert. Ja, und wenn es dann so ist, dann verschließ da nicht die Augen davor. Wenn Gott dir wie so eine Brille aufsetzen will, sodass du deine wahre Lage eigentlich erkennst, wie du ihn mit deinem ganzen Leben oder in bestimmten Lebensbereichen verunehrst und dir damit auch selber schadest, gleich wie die Naomi, dann verschließt sich da nicht, wenn Gott auch ja, diese oder andere Predigten gebrauchen will, um dich da zu verändern und zu erziehen. Also die Naomi, die zeigt uns ein Kind Gottes, das auf Abwege geraten ist, aber von Gott in seiner Gnade langsam wieder auf den richtigen Kurs gebracht wird. Schauen wir uns die Orpa an. Eine dieser Schwiegertöchter, sie steht für eine religiöse Person, die Gott kennt und in einer gewissen Weise ihn auch liebt. Aber dann, wenn es so hart auf hart kommt, wenn es wirklich einschneidende Entscheidungen sind mit Gott, dann zurückweicht. Für so eine steht sie. Sie ging wie die Ruth mit der Naomi in Richtung Israel mit und hätte sogar ihr Volk dafür verlassen, um mit der Naomi mitzugehen. Das hätte sie am Anfang noch gemacht. Aber auf einmal hat die Naomi ja angefangen, ihren beiden Schwiegertöchtern zur Rückkehr nach Moab zu raten. Oder dass sie erst gar nicht mit nach Israel kommen, sondern dort bleiben, auch wenn sie schon ein Stück weit gegangen waren. Ja, es heißt hier, sagt sie in Vers 8 und Vers 9, sagt die Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da hoben sie ihre Stimme und weinten. Also die Naomi sagt zu den beiden, geht zurück zu eurer Familie, zu euren Müttern. Vielleicht finden die ja einen neuen Mann für euch, wo ihr dann auch wieder einen Lebensunterhalt habt, eine Sicherheit und so weiter. War ja damals alles ein bisschen anders. Und Gott segne euch sogar noch dabei, wenn ihr zurückkehrt zu eurer Familie, zu eurem Gott und so weiter. Gott soll euch sogar noch dabei segnen, sagt sie. Weil ihr habt mir ja viel geholfen, auch in meinem Leid. Und jetzt soll euch Gott da helfen, wenn ihr auch zurückkehrt. Und die Antwort in Vers 10, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Das sagen alle beide zu ihr, die Orpa auch. Aber da fängt die Naomi an, ihnen die Kosten vorzurechnen, was sie das Ganze kosten würde, mit ihr zu gehen. Sie sagt, ich kann euch absolut nichts mehr bieten. Ja? Ich bin eine arme, alte Witwe, die keine Söhne mehr bekommt, die ihr dann mal heiraten könnt und die euch dann auch Sicherheit bieten könnten. Ich kann euch nichts bieten, deswegen kehrt doch um. Das ist wirklich das Beste und Vernünftigste für euch. So rechnet sie ihnen die Kosten vor. Und hat sicherlich auch gesagt, ihr seid Moabiterinnen in Israel, da dürft ihr eigentlich gar nicht sein im Volk Gottes. Ja, ihr dürft da eigentlich gar niemanden heiraten. Von dem her, wenn ihr mit mir geht, das wird euch alles kosten. Lasst es lieber. Und auf diese Aussage läuft eigentlich so dieses ganze erste Kapitel hin. Ja, wenn man sich auch, ich habe das ja auch in der ersten Predigt gesagt, dieses ganze Buch Ruth, das ist auch sehr dichterisch aufgebaut, hat auch im Text so eine Struktur, so eine chiastische Struktur. So nennt man das halt, wenn es von dem Buchstabe, von dem griechischen Chi, das ist ein X. Ja, also da laufen wie zwei so parallele Handlungsstränge, die laufen, wo es sich alles entspricht. Und im Mittelpunkt von diesem Text steht eine Aussage, und das ist eben diese Aussage: Kehrt um, ich kann euch nichts verbieten. Es ist das Beste und Vernünftigste für euch. Geht lieber wieder zurück. Ja, Naomi, sie sieht wirklich keine Hoffnung für ihre moabitischen Schwiegertöchter, weil sie ihnen nichts geben kann und weiß, dass Moabiter auch nicht ins Volk Gottes kommen dürfen. Aber dabei schaut sie nur auf sich selber, was sie geben kann, und schaut nicht auf Gott, was er geben kann. Mit ihrem Missionseifer ist also wirklich nicht weit her. Aber bei der Orpa zieht das Ganze. Es wirkt bei ihr. Ja, so weit hatte sie vielleicht noch gar nicht gedacht, was sie das alles kosten würde, wenn sie zu diesem Volk und zu diesem Gott umkehrt. Was würde das bedeuten für sie? Ja, sie hat ihre Schwiegermutter geliebt und vielleicht auch diesen Gott Jahwe von ihrer Schwiegermutter irgendwie auch ein bisschen kennengelernt und vielleicht auch ein Stück weit lieben gelernt. Da hat sie sicherlich einiges gehört in dieser Familie. Und dieser Gott der Israeliten, der war auch so anders wie den Gott, den sie kannte, diesen Gott Chemosh von den Moabitern, ja, der so total anders war. Und eigentlich gar nicht so schön. Und deswegen ist ihr die Entscheidung wirklich, wirklich schwer gefallen. Das heißt in Vers 14, da erhob sie ihre Stimme und weinte noch mehr. Ja, das war richtig heftig. Aber es war ihr zu ungewiss. Ja, sie hat Gott nicht genug geliebt, um ihm treu zu sein. Sie hat ihn gekannt, aber sie war nicht sein Kind. Um wirklich bis zum Äußersten mit ihm zu gehen. Sie hat die Sicherheit eines Mannes und ihrer Familie hat sie mehr geliebt, als dass sie den wahren Gott geliebt hat und ihr der wahre Gott wert gewesen wäre. Und dann heißt es, und sie küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied und ging wieder zu ihrer Familie, zu ihrem Land und somit auch zu ihrem Gott zurück. Ihr Name und alle Namen im Buch Ruth bedeuten was. Ihr Name spiegelt das Ganze, ihre Herzenshaltung auch wider. Orpa bedeutet die den Rücken kehrende, die Zurückkehrende. Ja, wenn es hart auf hart kommt, dann zieht sie sich zurück. Sie kehrt um, aber in die falsche Richtung. Ja, es ist wie bei dem Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat, dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Matthäus 13, bei dem ein Bauer Samen ausgesät hat, aber nur ein Teil von dieser Saat geht auf und bringt Frucht. Warum? Weil ein Teil von dieser Saat fällt auf den harten Weg, wo es die Vögel gleich wegpicken. Und Jesus sagt, das ist ja wie bei denen, die das Evangelium hören, aber wo gleich der Teufel kommt und es gleich wegnimmt, dass sie es gar nicht wirklich drüber nachdenken. Ein anderer Teil von dieser Saat, der fällt zwar schon auf den Acker, aber auf ein felsiges Land, wo halt viele Steine und Felsen in dem Acker drin waren und wo es einfach nur eine ganz dünne Erdschicht hatte. Und diese Saat, die geht auf. Aber sobald die Sonne kommt, dann vertrocknet sie auch wieder ganz schnell, weil sie konnten keine Wurzeln schlagen, da hat es nicht wirklich Wasser unter diesem Felsen, es ist sehr warm. Und das ist so jemand, der Gottes Wort hört, wie bei der Orpa. Gottes Wort hört, sich auch daran erfreut, ja, das auch hören will. Aber sobald er dafür Nachteile hat, sobald man leiden muss oder verfolgt wird oder irgendwas, dann lässt das Interesse schnell nach. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Teil in diesem Gleichnis, der Samen, der fällt unter die Dornen. Ja, die Saat, die geht auf, die sprost auch ein bisschen, aber wird dann bald erstickt. Und Jesus sagt, das sind solche Leute, bei denen die Sorgen von dieser Zeit und der Betrug des Reichtums sie ablenken vom Wort Gottes und man dadurch eben kein Interesse mehr an Gott hat. Bei der Orpa trifft das alles ein bisschen auf sie zu. Diese drei, ich sag mal, Ackerböden, die treffen alle ein bisschen auf sie zu, vor allem aber die letzten beiden. Ja, sie würde gleich mitgehen, aber hat die Kosten nicht überschlagen. Sobald sie irgendwie dafür Nachteile erleiden müsste und leiden müsste, da lässt sie es lieber, weil die Sorgen um ihre eigene Sicherheit, die ersticken Gottes Reden bei ihr, der zu ihr sagt, ja, kehr um, aber kehr um zu mir und nicht wieder kehr um in dein eigenes Land. Somit steht die Orpa für eine religiöse Person, die Interesse an Gott hat und auch irgendwie so die Gemeinschaft der Kinder Gottes genießt. Ja, vielleicht auch gern unter dem Volk Gottes, gern in der Gemeinde ist, aber der die letzte Konsequenz fehlt, Gott über alles andere zu stellen, sondern eben lieber die eigene irdische Sicherheit hat, anstatt die ewige Sicherheit bei Gott. Sie hat sich die Kosten angeschaut und die Kosten, die waren ihr zu hoch. Ja? Sie hat ihre Augen, oder ihr haben die so die Augen für die geistlichen Reichtümer in Christus, die haben ihr gefehlt, die sie bekommen würde. Aber sie hatte kein neues Herz, das diese Dinge wertgeschätzt hat. Sie war nicht wiedergeboren. Und das ist wirklich eine sehr schlimme Sache. Aber trotzdem, es ist Gott noch lieber, wenn man dann ganz klar sagt, nein, ich kann das nicht, das ist mir zu heftig. Das ist Gott immer noch lieber, wie wenn man die Kosten nicht überschlägt, mitgehen würde, aber trotzdem zu lau dafür wäre, weil einem dann oder eben nachher dann so lau wäre und dann doch nicht mit Gott leben würde, weil einem der Preis halt doch zu hoch ist und man dann aber trotzdem so irgendwie dabei sein will, vielleicht in der Gemeinde, weil auch die Gemeinschaft schön ist, mit anderen Christen oder was auch immer. Das ist Gott trotzdem noch lieber, wenn man dann von vornherein sagt, nein, das kann ich nicht, wie dass man dabei ist, aber doch nicht wirklich dazugehört, sondern nur das Schöne daran genießen will. Das ist nämlich was, was Gott wirklich hasst. Ja? Sagt nur heim zu der Gemeinde in Laodicea, dass sie eben lau waren und das hasst er. Dann lieber wirklich kalt gegenüber Gott sein wie die Orpa, anstatt lau in der Gemeinde zu sein. Und das ist auch der Appell an uns, an dich. Pass da auf. Sei da nicht lau. Christ zu sein in einer Welt, die den wahren Christus hasst und den wahren Gott hasst, das kann wirklich Leiden mit sich bringen. Das kann hohe Kosten mit sich bringen. Aber selbst wenn es keine Leiden in dem Sinn mit sich bringt, das wird auf jeden Fall Konsequenzen bei deinem Lebensstil mit sich bringen. Weil dann ist man ein Sklave Gottes und kann nicht mehr für sich selber entscheiden. Und deswegen sagt Jesus, dass man ganz klar, wenn man das will, die Kosten überschlagen soll, bevor man ihm nachfolgt. Weil das große Konsequenzen hat. Aber dass man diese Kosten wirklich auf sich nimmt, muss man diese geistlichen Reichtümer erkennen, die man bekommt, wenn man jetzt Christus hat. Was man in ihm wirklich alles Herrliches hat. Die Orpa, die hat es nicht gesehen und ist deswegen auch umgekehrt. Wieder in das Alte zurück. Somit hat die Naomi in einem gewissen Sinn doch das Richtige getan, nämlich, dass sie ihre beiden Schwiegertöchter gewarnt hat. Und es ist auch eine Warnung, die wir durchaus in der Evangelisation ansprechen sollten, dass wir unsere Gemeinden nicht mit unechten Orpas füllen, die gern dabei sind, aber doch nicht wirklich dazugehören und ihnen dann nur zum Problem werden. Denn Jesus sagt, keiner, den er erwählt hat, der wird dauerhaft zurückschrecken. Keiner. Ja, er sagt, wen der Vater, wenn der Vater zieht, der kommt zu ihm, sagt er in Johannes 6. Wenn der Vater zieht, der kommt zu ihm. Keiner wird dauerhaft zurückschrecken, auch vor diesen hohen Kosten. Schauen wir uns noch die Ruth an. Was ist sie für eine? Was war es bei ihr für eine Umkehr? Bei diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da gibt es ja noch einen weiteren Acker. Die ersten drei, die passen alle irgendwie so auf die Orpa. Der vierte, der passt auch gut, allerdings auf die Ruth. Es war nämlich ein gut gepflügter Acker, an dem kein Unkraut war, der vorbereitet war, der keinen Felsen so weiter hatte, wo der Same einfach aufgeht, viel Frucht bringt. So war es bei der Ruth im Gegensatz zu der Orpa. Nicht, weil jetzt Ruth irgendwie die Tolle gewesen wäre, weil sie so eine viel tollere Person wie die Orpa gewesen wäre. Absolut nicht. Sondern einfach nur, weil Gott ihr Gnade erwiesen hat und ihr die Reichtümer in Christus gezeigt hat. Weil Gott sich ihr zu erkennen gegeben hat. Deswegen hat alles Zureden von der Naomi bei ihr keinen Wert gehabt und ist total gescheitert. Ja, sie hat mehr Wert in Gott gefunden als in dieser Welt. Ist das deine Herzenseinstellung? Mehr Wert in Gott und seinem Volk zu finden als in dieser Welt, was diese Welt auch bieten kann. Und diese Einstellung, das, was Gott ihr an ihrem Herzen gewirkt hat, das bringt sie zu diesem grandiosen Bekenntnis in Vers 16 und 17, wo sie sagt, wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Sie sagt, ich will zu deinem Volk gehören und mein Volk verlassen. Ich will zu deinem Gott gehören und meinen Götzen absagen. Und ich will das endgültig machen. Warum? In deinem Land, da will ich auch begraben werden. Ich will nie mehr zurückkehren, so wie es die Orpa auch getan hat. Nie mehr. Und wenn ich davon abweiche und wieder abfalle, dann, und es wird schon gar nicht mehr ausgesprochen, was dann eigentlich mit dir passieren soll. Das ist ein Glaubensbekenntnis, das sie hier sagt, das wirklich nur aus Glauben gesagt werden kann. Dann schlagt mal mit mir das fünfte Buch Mose auf, in Kapitel 23, Vers 4. 5. Mose 23, Vers 4. Da heißt es, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, für ewig. Nach dem Gesetz, das Gott gegeben hat, dürfen Moabiter auf ewig nicht in Gottes Gemeinde kommen. Und die Ruth war eine Moabiterin. Auf ewig durfte sie nicht kommen. Ja, wir sehen hier, Gott ist souverän im Heil, wem er das Heil gibt und wem nicht. Und dieses Volk der Moabiter hat er davon ausgeschlossen. Gott muss das Heil niemandem gewähren. Und den Moabitern hat es nicht gewährt. Zumindest generell nicht. Aber wenn die Ruth also nicht durch dieses Gesetz zu ihm kommen konnte, wenn sie nicht durch diesen Bund der Werke zu Gott, in Gottes Volk kommen konnte, wie ging es dann? Wie konnte sie, und wenn wir die weitere Geschichte kennen, dann wissen wir ja, sie wird zu diesem Volk gehören. Wie konnte sie doch dazugehören? Durch den neuen Bund, den Gott auch damals schon versprochen hatte. Durch den neuen Bund, in denen man allein aus Glauben an den Erlöser kommt und nicht aus Werken, die das Gesetz fordert. Durch diesen neuen Bund des Glaubens allein konnte sie zu Gottes wahrem Volk gehören. Und deswegen ist das hier ein Glaubensbekenntnis, wenn sie das sagt. Diesen Glauben, den muss sie gehabt haben. Das zeigt dann auch ihr ganzes Verhalten. Und dieser Glaube beweist auch ihre Wiedergeburt. Weil sie wusste das sicherlich. Ja, dass diese beiden Völker, die waren auch verfeindet. Und sie wusste, dass man dort nicht zugehören darf. Das wusste sie. Und trotzdem sagt sie sowas, dein Volk soll mein Volk sein und dein Gott mein Gott. Weil sie aus Glauben zu diesem Gott kam. Aus Glauben an den Erlöser, den dieser Gott verheißen hat. Und deswegen heißt es nachher auch in Vers 22 von ihr, dass sie heimkehrte. Obwohl sie ja eigentlich von ihrem Volk wegging, heißt es trotzdem aber, dass sie nach Israel heimkehrte. Warum? Weil dort war jetzt ihre Heimat. Weil sie mittlerweile eben ein Kind Gottes geworden war. Dort war jetzt ihre Heimat. Für die Welt, für andere, die diesen Glauben nicht haben, da muss das echt eine dumme, törichte Entscheidung gewesen sein. Ja, sie verlässt die Sorglosigkeit Moabs, die Sicherheit von ihrem Elternhaus und das Land von ihrer Geburt, um sich einer alten, gebeugten, armen Witwe anzuschließen und einem Gott anzuhängen, der scheinbar dieser Witwe nicht mal geholfen hat, sondern ihr noch Leid zugefügt hat. Aber wenn der Geist Gottes zieht, wenn Gott wirkt, dann spielt all dieses Äußerliche keine Rolle mehr. Und dieser Glaube, den sie hatte, der wird einen großen Lohn bekommen. Denn niemand verlässt all seine Sicherheiten für Gott, ohne es hundertfach zurückzuempfangen, sagt Jesus in Markus 10, Vers 29. Gott lässt sich nicht schenken. Er lässt sich absolut nichts schenken. Und das werden wir im weiteren Verlauf auch noch bei der Ruth sehen. Ruth steht also für eine Heidin, die sich Gott zuwendet, allein aus Glauben, ohne irgendwas vorweisen zu können, ohne irgendwelche guten Taten oder Werke, allein aus Glauben und die so in sein wahres Volk kommen durfte. Schauen wir uns zum Schluss noch die letzten paar Verse an. Dann noch der letzte kurze Punkt, die nicht verstandene Gnade. Ich lese uns nochmal Vers 19 bis 22. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen, und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich ausgegangen und leer hat der Herr mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Mit solch einer Schwiegertochter im Gepäck kehrt die Naomi also nach Bethlehem zurück und erfährt dort auch gleich Annahme durch die anderen Frauen aus ihrem Ort. Aber sie kann all diese Gnade gar nicht erkennen. Ja, sie hadert mit Gottes Wegen und nennt ihn deswegen, so wie der Hiob Gott auch oft genannt hat, El Shaddai, ja, den Allmächtigen. Was sich bei ihr zumindest wie eine Distanz ausdrückt. Gott in seiner Allmacht hat mir Böses getan, sagt sie. Und bei ihr ist dieses, dass Gott der Allmächtige ist, nicht Schönes, sondern drückt ihre Distanz aus, wie auch bei dem Hiob. Gott hat in seiner Allmacht ihr Böses getan, meint sie. Und deswegen soll man sie nicht mehr Naomi oder Naemi, die Liebliche, nennen, sondern soll sie Mara, die Bittere, nennen. Ja, ihr geht es so bitter wie Israel damals in der Wüste, als sie mal kurzzeitig kein oder kaum mehr Wasser hatten. Da ging es ihnen bitter, sagen sie. Gott hat ihnen ja dann Wasser geschenkt und das sehen wir auch bei der Naomi, dass er ihr, sagen wir mal, übertragen, auch Wasser schenkt jetzt und sie nicht mehr bitter sein wird. Aber sie hat es so verstanden, sie war eine verbitterte Frau, die Gottes Gnade nicht mehr sehen konnte. Wenn es dir auch so geht oder zumindest teilweise, du Gottes Gnade in deinem Leben auch nicht sehen kannst, dann lass dir eins sagen. Vielleicht siehst du die Gnade nicht, aber sie ist da. Sie ist da, wenn du sein Kind bist, dann ist die Gnade Gottes da. Bei der Naomi sehen wir das. Die Demütigung durch Gott war schon Gnade, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Dass sie nach ihrer Abkehr wieder zu Gott zurückkehren durfte, war Gnade. Dass sie Ruth als Schwiegertochter haben durfte, war Gnade und wird ihr noch sehr vieles an Segen bringen. Und wann kommt sie an in Bethlehem? Zu Beginn der Gerstenernte heißt es. Ja, auch das ist Gnade. Das ist ein Hoffnungsschimmer, denn aus dem gegenteiligen Grund war sie ja gegangen, wegen einer Hungersnot. Und jetzt ist die Zeit des Passas wieder. Ja, zu Beginn der Gerstenernte feiert man das Passa, das Fest der Vergebung der Schuld. Dieses Fest war jetzt und es war wieder eine Ernte da und keine Hungersnot mehr. Viel Gnade, was die Naomi erfährt, auch wenn sie es nicht sieht. Wenn du also Gottes Gnade auch nicht siehst, sie ist da. Hadere deswegen nicht mit Gott, der seine Kinder gute Wege führt. Hadere nicht mit ihm. Er macht es gut, wenn du wirklich sein Kind bist. Fassen wir zusammen. Vielleicht kannst du dich in eine von diesen drei Frauen einordnen. Wenn es dir wieder nur Omi geht, dass du als Kind Gottes falsche Wege gehst oder gegangen bist, dann wirkt Gott, Gottes Gnade an dir. Aber dann kehre auch um zu ihm, weil nur dort wirst du Hoffnung haben. Lass das andere hinter dir und komm mit deinen ganzen Problemen hin, mit deinen ganzen Problemen hin nach Bethlehem. Warum? Weil in Bethlehem ist Christus. Dort ist er geboren, dort wurde er verheißen, dort ist der Ort, wo Segen ist. Dann komm nach Bethlehem zu Christus. Und wenn du ja mal bei der Autofahrt irgendwo falsch fährst und das Navi dann sagt, nee, bitte wenden, dann machst du es doch auch. Dann mach's auch auf deinem Lebensweg. Wenn du dir hier bei der Opa einordnen könntest, dass du schon irgendwie da Interesse dran hast an Gott, aber es dir dann doch nicht so viel wert ist, dass du dafür alles verlassen könntest, dann will ich dich warnen. Von der Opa hört man nie wieder irgendwas, denn sie war nicht unter Gottes Segen, sondern sie wird einmal gerichtet werden mit jedem, der nicht zu Christus umgekehrt ist. Zu dem Christus, der aus Bethlehem kam. Und wenn du dich aber genauso unwürdig fühlst wie die Ruth und weißt, du hast nichts vorzuweisen, dann mach dich auf in die offene Arme des einzig wahren Erlösers, der niemand abweist, der im Glauben zu ihm kommt. Mach dich auf nach Bethlehem zu ihm. Lass unser Volk auch dein Volk sein, indem du unseren Gott als deinen Gott siehst. Ich bete noch. Vater, da hilf du uns bitte, wirklich immer wieder die richtige Umkehr auch zu wählen. Eine Umkehr, die dich verherrlicht, weil sie zeigt, dass du an uns wirkst. Und schenkst bitte, Herr, dass wir dadurch geheiligt werden und unseren Herrn Jesus immer wieder immer mehr widerspiegeln. Und wenn es auch bei jemandem nicht so ist, Herr, dann schenk du bitte wahre, tiefgreifende Umkehr hin zu dir. Vielen Dank dir für unseren Erlöser, der das alles möglich macht, dass wir wirklich auf hin zu ihm gehen können, hin nach Bethlehem, an den Ort, wo du den Segen versprochen hast. Dieser Ort ist in unserem Herrn Jesus. Vielen Dank dir dafür. Amen.